SWR 2 Forum.
Die ausgebrannte Kathedrale. Welche Zukunft hat Notre Dame? Am Mikrofon ist Michael Köhler. 1 Million Besucher pro Monat waren es mindestens vor der Katastrophe am 15. April 2019. Ein Jahr nach dem Großbrand des Pariser Wahrzeichens ruhen die Arbeiten an der französischen Kathedrale. Sie befindet sich im Reparaturstopp. Schleppend wird aufgeräumt, gebaut wird zurzeit gar nicht. Corona und Bleibelastung machen die Arbeiten zum Gesundheitsrisiko. Was ist aus den Ankündigungen des französischen Präsidenten noch in der Brandnacht vom 15. April 2019 geworden, nämlich Notre Dame binnen 5 Jahren wieder erstehen zu lassen? Was ist mit dem Spendenaufkommen? Was ist mit der internationalen, mit der deutschen Hilfe? Drohen Plünderungen und Vergessen? Darüber wollen wir sprechen. Meine Gäste. Ich bin froh, dass unter uns ist Frau Prof. Dr. Barbara Schock-Werner. Wir kennen sie als die Kölner Dombaumeisterin. AD bis 2013 war sie das. Sie war auch Präsidentin der Europäischen Dombaumeistervereinigung. Und 3 Tage nach dem Brand wurde sie von der deutschen Kulturstaatsministerin zur Koordinatorin der deutschen Wiederaufbauhilfe berufen. Wir werden von ihr ausführlich über sakralen Bau der Gotik informiert werden und die Aufbauhilfe. Bei uns ist auch Professor Dr. Jürgen Ritte, er ist Literaturwissenschaftler in Paris. Ich möchte zuerst aber die Korrespondentin der ARD in Paris, Frau Sabine Wachs, fragen, die sich in den letzten Wochen viel damit beschäftigt hat. Auf einem Samtkissen, haben wir gesehen, lag die Dornenkronenreliquie, als der Pariser Erzbischof Michel Opeti am Karfreitag den Gottesdienst geleitet hat und sagte, das Leben ist immer noch da. Die Geistlichen trugen Schutzhelme, wie sie Bauarbeiter benutzen. Die Musiker hatten Schutzanzüge an und Gummistiefel. Ein merkwürdiges Bild bot sich da. Frau Wachs, wenn Sie nach Notre Dame gehen wollen, welches Bild bietet sich Ihnen gegenwärtig?
Im Moment ist natürlich alles gesperrt, aber wenn man vor der Ausgangssperre zu Notre Dame gegangen ist, dann hat man gesehen, natürlich diese großen beigefarbenen Bauzäune, die rund um die Kathedrale stehen. Seit Anfang des Jahres wurden an diesen Bauzäunen, die einem ja teilweise den kompletten Blick auf Fassadenteile von Notre Dame versperren, große Fotos angebracht. Und diese Fotos zeigen, wie es in der Kathedrale nach dem Brand aussieht. Da liegen immer noch relativ viele Trümmerteile und es sieht für den Laien ja ein bisschen so aus, als sei noch nicht wirklich viel passiert. Dabei hat sich schon eine ganze Menge getan, vor allem eben auf den Dächern der Gewölbe. Das konnte man letztes Jahr sehen. Da wurden große Streben angebracht, da wurden Industriekletterer in die Höhe gehoben. Das konnte man von unten alles beobachten. Und wenn man heute zu Notre Dame geht, also eben vor der Ausgangssperre, dann hat man gesehen, dass immer noch sehr, sehr viele Touristen da sind, die in den kleinen Straßen rund um die Kathedrale sind, die diese verwundete Kathedrale fotografiert haben oder die auch einfach nur auf der Brücke an der Rückseite auf der Pont de l'Archevêché standen und die Kathedrale angeschaut haben. Also das heißt, man sieht tatsächlich auf der einen Seite nicht viel, auf der anderen Seite aber hat man von einigen Punkten einen ganz guten Blick auf die Kathedrale und man sieht, dass immer noch Leben rund um die Kathedrale ist.
Sie sprechen von der verwundeten Kathedrale, Frau Schock-Werner. Ich versuche mal die Worte von Frau Wachs in meine Sprache zu übersetzen und sage, ich lese von 200 Tonnen Trümmern. Das heißt, dass gegenwärtig, ein Jahr nach dem Großbrand, immer noch das Thema Sicherung vor Sanierung gilt. Ist das richtig so?
Das ist richtig so, weil vor allen Dingen ein Problem nach wie vor besteht. Das ist dieses Restaurierungsgerüst, von dem in irgendeiner Weise ja der Brand ausging und das sozusagen verbogen ist, auf den Gewölben liegt. Zum einen schwierig, in sich natürlich völlig verschweißt ist durch die hohe große Hitze und zum dritten auch noch mit Staub überzogen ist, sodass man immer, so habe ich das verstanden von meinem Kollegen, bevor man es zersägt, muss man erstmal die Oberfläche fixieren, dass man nicht weiteres Blei sozusagen in die Atmosphäre befördert. Und das ist technisch ein ungeheuer schwieriges Problem. Und weil man auch Angst hat, wenn man das Gerüst zu sehr bewegt, stürzt das Gewölbe ein. Es gibt jetzt einen Bewegungsmelder am Gerüst, habe ich gehört. Und sobald dieser Bewegungsmelder anschlägt, das heißt durch Wind eine zu große Bewegung ist, müssen alle aus dem Innenraum raus. Das heißt, es ist einfach noch ganz gefährlich und die Einsturzgefahr der Gewölbe ist noch nicht gebannt.
Ich habe mit dem Rektor der Kathedrale ein langes Interview gemacht mit Monseigneur Patrick Chauvet und er sagte, um das nochmal zu verdeutlichen, der Abbau des Gerüstes sei wie eine Operation am offenen Herzen.
Ja, das ist technisch ein ganz schwieriges Problem. Das stellt man sich gar nicht so vor als Laie. Aber es ist wirklich ganz, ganz schwierig.
Und zur Einsturzgefahr hinzu kommt natürlich das enorme Gesundheitsrisiko. Da sind Unmengen von Blei geschmolzen, Frau Schock-Werner, richtig?
Ja, geschmolzen, atomisiert. Das, was ich gesehen habe, das stellen Sie sich vor wie so dünne Haferflocken. Also ich habe das in den Laboratoren, in den Werkstätten der Denkmalpflege in Paris oder beziehungsweise in Champs-sur-Marne gesehen. Und das war wie so dünne Haferflocken, Staub auch, aber auch Haferflocken. Und das sozusagen einzuatmen ist natürlich ganz gefährlich. Konzentriert einzuatmen ist natürlich gefährlich. Und darin liegt auch eins der Probleme der Kathedrale.
Wir wollen in unserem Gespräch das gotische Bauwerk, 850 Jahre alte Gotteshaus, in den Blick nehmen, aber natürlich immer auch die gesellschaftliche Bedeutung mitthematisieren. Und unser Mann dafür ist ein bisschen Jürgen Ritte, der die intellektuellen Debatten für uns auch immer übersetzt, die deutsch-französischen. Herr Ritte, Paris verdoppelt wegen der Corona-Krise seine Soforthilfen gerade von 45 auf 100 Milliarden Euro. Die Ausgangssperren, wir haben es gehört, sind nochmal verlängert worden. Also massive Maßnahmen der zweitgrößten Volkswirtschaft Europas hat Präsident Macron da beschlossen. Wir tun alles, um die Unternehmen zu retten. Hat er überhaupt noch Ohren für Notre Dame im Moment?
Doch, das hat er wohl. Und das Geld für Notre Dame ist ja da, oder zumindest die Versprechen sind da. Danach müssen für diese Summen an die verschiedenen Stiftungen, die den Wiederaufbau garantieren sollen, verschiedene Abmachungen, Verträge aufgesetzt werden. Aber natürlich hat er ein Ohr für Notre Dame. Und natürlich hat er das gerade jetzt, der Wiederaufbau von Notre Dame, den er sofort am Abend des Brandes vor einem Jahr zur Chefsache gemacht hat, ist ja ein wunderbares Bild für das, was er jetzt in seinen drei präsidialen Ansprachen an die Bevölkerung, die letzte gestern Abend versucht hat zu tun, das heißt den Wiederaufbau der französischen Gesellschaft oder den Neuaufbau der französischen Gesellschaft nach der Corona-Krise zu garantieren. Also irgendwie wird Notre Dame da auch wieder zur Metapher für das, was gesamtgesellschaftlich zu geschehen hat in Frankreich. Also das hat er auf keinen Fall aus den Augen verloren, nur wir reden nicht mehr jeden Tag über Notre Dame, weil jetzt noch etwas anderes ansteht und wie wir es gerade gehört haben, die Arbeiten an Notre Dame zwangsweise ruhen müssen.
Was macht diese Bedeutung des Gotteshauses aus, Frau Wachs? Ich sagte eingangs, 1 Million Besucher monatlich waren es vor dem Brand, mindestens, wahrscheinlich sogar mehr. Der Erzbischof sagt immer, das ist nicht nur ein kulturelles Wahrzeichen. Bitte schön, liebe Leute, denkt dran, das ist auch ein Gotteshaus. Wie kriegt man diesen Spagat hin zwischen dem nationalen Symbol einerseits und dem Gotteshaus andererseits? Denn warum, wir sprechen ja auch darüber, weil es auch für uns mehr ist als ein paar alte Steine, nicht wahr?
Also es ist zumindest so, dass die Diözese da im Moment sehr, sehr viel tut und auch schon sehr, sehr viel getan hat. Also Monseigneur Patrick Chauvet, der Rektor der Kathedrale, sagte mir zum Beispiel, diese Messe, die in dieser kleinen Nebenkapelle von Notre Dame gefeiert wurde im letzten Jahr, er sagte, das war ein Zeichen des Erzbischofs und des Rektors zu zeigen, Notre Dame als Gotteshaus lebt. Es ist eine Kirche, es ist eine Kathedrale und sie wird als solche bestehen bleiben. Denn es gab natürlich auch die Überlegungen, irgendwann mal zu sagen, ja, wir nehmen Eintritt für die Kathedrale, weil man muss sie finanzieren. In Frankreich gibt es keine Kirchensteuer. Das heißt, die Kirchen, die Gemeinden, die Diözesen müssen sich anders finanzieren. Und da sagte Monseigneur Chauvet mir, ja, und wir zeigen ständig, dass diese Kathedrale noch lebt und dass sie immer noch ein Gotteshaus ist. Er möchte jetzt, dass sobald die Dekontamination vom Blei abgeschlossen ist und der Vorplatz dann auch völlig bleifrei ist oder zu großen Teilen bleifrei ist, möchte er dort die Marienstatue aus dem 14. Jahrhundert, die ja aus der Kathedrale gerettet wurde, die im Moment in Saint-Germain-l'Auxerrois, die im Moment in Saint-Germain-l'Auxerrois steht, das ist die Ausweichkirche, die liegt direkt gegenüber dem Louvre, dort steht im Moment diese Marienstatue. Und diese Marienstatue möchte Monseigneur Patrick Chauvet auf den Vorplatz stellen und er möchte den Menschen, den Gläubigen auch, den Christen einen Anlaufpunkt bieten, um weiter bei Notre Dame zu beten, ihr spirituelles Leben auszuleben und Er betont immer wieder, dass es sehr, sehr wichtig ist und ihm persönlich auch sehr, sehr wichtig ist, zu zeigen, dass man zwar im Moment nicht reingehen kann, dass die Kathedrale verwundet ist, wie er selbst immer wieder sagt, aber dass sie trotzdem noch ein Gotteshaus ist, ein spiritueller Ort, ein Ort zum Beten, ein Ort für Christen und Gläubige aus der ganzen Welt. Mhm.
Frau Schock-Werner, die Kollegin Wachs hat gerade von der Marienstatue gesprochen. Ich glaube, das war auch für Sie ein sehr eindrückliches Zeugnis, dass die da unbeschädigt geblieben ist. Sie waren mit der Staatsministerin Monika Grütters, der Kulturstaatsministerin, und dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet nach dem Brand in Paris, sind Koordinatorin der Deutschen Hilfe. Damals boten sich Ihnen ja schon schreckliche Bilder an. Ich erinnere mich an Interviews und Gespräche mit Ihnen, wo Sie sagten, naja, wir Deutschen, wenn wir denn gefragt werden, wir können helfen. Und auf die Frage, ja, was kann das denn sein, sagten Sie damals, das kann schweres Gerät sein, das kann technische Hilfe sein. Ist daraus was geworden?
Ich arbeite pausenlos daran. Es scheint aber tatsächlich zu werden und mit einer sehr guten Idee, sodass hier auch die deutsch-französische Freundschaft bestätigt werden kann in einer engen Zusammenarbeit.
Also meine Befürchtung ist unbegründet, dass die Franzosen vielleicht keine deutsche Hilfe wollen.
Ja gut, natürlich sozusagen, es gab ganz viele, also eine meiner Aufgaben war ja auch diese ganzen Hilfswilligen ein bisschen zurückzuhalten, weil Frankreich ist ja kein Entwicklungsland, den man jetzt zeigen muss, wie es besser geht. Das habe ich durchaus als Aufgabe gefunden, und nachdem sie mit mir nicht weiterkamen, gab es tatsächlich Leute, die dann direkt an Macron oder an die Bürgermeisterin von Paris geschrieben haben oder so. Das ist alles Quatsch. Aber in konkreten Dingen ist eine Zusammenarbeit und ganz offenbar jetzt auch akzeptierte Hilfe durchaus möglich.
Herr Ritte, ich habe Ihnen, glaube ich, eben das Wort abgeschnürt.
Ja, ich wollte nur im Nachgang zu Frau Wachs noch sagen, dass es nicht bei den Kirchen liegt, die Gotteshäuser zu unterhalten in Frankreich. Das ist Teil des Gesetzes der Trennung von Staat und Kirche von 1905. Die Kirchen, die Kathedralbauten, die großen, die Sakralbauten, wie eben Notre Dame, der Unterhalt derselben liegt in der Hand des Staates, und sie sind Eigentum des Staates. Das kann in der Tat zu Konflikten führen. Das hat direkt am Abend des 15. April letzten Jahres schon zu einem kleinen Konflikt geführt, weil Macron vom Wiederaufbau der Kathedrale, von diesem Zeichen Frankreichs, von diesem Inbegriff Frankreichs gesprochen hat, aber offenbar das Wort katholisch oder Katholiken nicht benutzt hat. Ja. Und das ist dem Erzbischof von Paris in den falschen Hals gekommen. Er hat gesagt, katholisch sei kein Schimpfwort. Aber darauf muss man schon hinweisen. Also es sind nicht die Kirchen, die in der Tat keine Kirchensteuer bekommen. Die müssen aber auch nicht für den Unterhalt dieser Gebäude sorgen. Was dafür sorgt, dass die Kirchen in Frankreich, anders als etwa in Italien, auch nach wie vor umsonst zu besichtigen sind und zugänglich sind für alle.
Sie weisen auf einen wichtigen Punkt hin. Ich habe bei der Vorbereitung noch einmal gelernt, dass in der Republik der französische Präsident auch kirchliche Titel als Ehrendomherr beispielsweise hat. Er ist, glaube ich, auch Kanonikus von Andorra und weitere Dinge. Das ist in einem Land, das auf seinen Laizismus sehr viel hält, ja doch schon bemerkenswert, oder?
Ja, das sind so folkloristische Eigenheiten unserer Wahlmonarchie, die zwar eine Republik ist, aber irgendwie noch monarchistische Züge trägt. Und dass der Präsident Frankreichs, der Staatspräsident, automatisch Domherr oder Kapitular von der Laterankirche in Rom ist und auch von St. Peter in Rom, das geht ganz weit zurück. Im Fall der Laterankirche geht es zurück auf Henri IV, dem das vom damaligen Papst angetragen worden ist, im Gegensatz dazu, dass Henri IV A zum Katholizismus konvertiert ist und B, eine Abtei in Frankreich gestiftet hat. Aber auch da gibt es jedes Jahr, wenn die offizielle Zeremonie der Intronisierung als Kapitularherr stattfindet, gibt es jedes Jahr Stimmen in Frankreich von den Ultralaizisten, die sagen, das dürfe ein republikanischer Staatspräsident nicht annehmen. Also es ist ein Stück Folklore, das Macron aber doch gerne angenommen hat. Und er ist ja nach Rom gegangen, hat das in einem feierlichen Akt begangen. Und er hat im Jahr vor dem Brand von Notre Dame 2018, auch das vergisst die katholische Kirche gerne, hat im Jahr davor ja der katholischen Kirche die Hand gereicht und hat in einer Rede, in einer vielbeachteten Rede und auch kritisierten Rede wieder von Seiten der Laizisten gesagt, man müsse den Bruch zwischen der Republik und den Katholiken überbrücken. Er spielte an auf die vielen Dissense, die es gegeben hat in der Vergangenheit angesichts der Gesetze Hochzeit oder Ehe für alle, Mariage pour tous, oder jetzt zuletzt eben auch das Gesetz zur medizinisch assistierten Schwangerschaft.
Also ich höre daraus, an gutem Willen mangelt es nicht, auch nicht das Verhältnis Staat-Kirche, da kann man jetzt viel noch drüber reden, wir werden es im Verlauf des Gesprächs auch noch tun, ist jedenfalls nicht beschädigt. Noch einmal, ich erneuere die Frage, was verzögert, Frau Wachs, aus Ihrer Sicht die Arbeiten? Denn die Demontage der Orgel und der Restaurierung sind noch nicht in Angriff genommen worden. Wir haben davon gesprochen, dass sich Baugerüste dort befinden, die Steinbögen werden abgestützt, besteht nach wie vor Einsturz. Gefahr. Mir bietet sich das Bild im Moment eines Stillstands. Drückt das?
Also ich glaube, ein Stillstand, gut, im Moment natürlich Corona-bedingt ja, aber ich glaube, einen Stillstand hat es auch vorher nicht gegeben. Es wurde sehr, sehr viel gemacht. Also zum Beispiel wurden die Gewölbedächer freigeräumt. Das war sehr, sehr aufwendig, wenn man sich das angeschaut hat, auch in Reportagen. Das wurde mit Drohnen gefilmt zum Beispiel. Da sind die Industriekletterer, die mussten sich in Seile hängen und mussten von Hand, weil sie durften nicht auf das Gewölbedach drauf, mussten von Hand den Schutt wegräumen. Also sprich, die hingen in einem Seil und mussten jeweils unter sich greifen und mussten diesen Schutt wegräumen. Das ist sehr, sehr zeitaufwendig und wirklich auch sehr, sehr, natürlich eine sehr, sehr anstrengende körperliche Arbeit. Dann kam das Blei, das hatte man, glaube ich, direkt nach dem Brand gar nicht so auf dem Schirm, welche Kontamination durch das Blei hervorgerufen wurde. Und man hat dann sukzessive die Anzahl der Menschen auf der Baustelle reduzieren müssen, weil es einfach gesundheitlich zu gefährlich war. Das heißt, mittlerweile dürfen nur noch sehr wenige Menschen in Notre-Dame rein, auf die Baustelle innen in der Kathedrale. Diese Menschen haben Sauerstoffflaschen auf dem Rücken, die tragen schwere Schutzanzüge, Atemschutzmasken. Sie können sich rund 20 Minuten, sagte mir jemand, in der Kathedrale aufhalten. Danach müssen sie duschen gehen, sie müssen sich komplett umziehen. Das ist alles sehr aufwendig und das verzögert natürlich die Arbeiten enorm. Und wenn wir jetzt mal uns die Orgel anschauen, die große Cavaillé-Coll-Orgel, die ja auch eines der Markenzeichen von Notre-Dame ist. Da dachte man am Anfang, man kann diese Orgel in eine Art Käfig packen und dort kann sie während der Arbeiten geschützt bleiben. Man kann sie spielen, das war den Organisten vor allem wichtig, denn diese Orgel muss regelmäßig gespielt werden, wie jedes Instrument, sonst geht es irgendwann kaputt. Aber das hat sich alles nicht als praktikabel erwiesen. Und jetzt ist man an dem Punkt, dass man sagt, die Orgel soll ausgebaut werden, auch weil der Platz gebraucht wird, zum Beispiel um die großen Fensterrosen restaurieren zu können. Das zumindest hat mir Olivier Latry gesagt, der ist einer der Titularorganisten. Und noch ist absolut unklar, wann man diese Orgel ausbauen kann und wohin dann die Orgel auch kommt, wo man sie lagert oder wo man sie wieder aufbaut. Das ist alles noch überhaupt nicht klar. Also es ist auf der einen Seite sehr viel passiert, aber es sind sehr, sehr kleine Schritte, die, glaube ich, und da weiß Frau Schock-Werner besser Bescheid als ich, von außen nicht so zu sehen sind.
Ich bin Ihnen sehr dankbar für diese Beschreibung, Frau Schock-Werner, als Spezialistin für gotischen Sakralbau. Ich habe gelesen, die Fenster haben es einigermaßen überstanden, sind, glaube ich, durch den Brand leicht gewölbt worden. Die Vereinigten Domstifter in Naumburg wollen sich ja auch für den Wiederaufbau weiterhin einsetzen, haben über 30.000 Euro gesammelt, bieten Hilfe bei der Restaurierung historischer Kirchenfenster an. Das ist ein wesentlicher Teil des gotischen Sakralbaus, die Fenster. Ist das sinnvolle Hilfe? Ist das jetzt schon der Moment oder ist das, würde man da den zweiten vom ersten Schritt tun?
Nein, die Fenster sind ja alle, also die Obergartenfenster sind alle ausgebaut, viel mehr als 40 Stück. Und zwar nicht, um die Fenster zu retten, sondern vor allem, weil Villeneuve die Fensteröffnungen versteift hat, um das Gesamte zu stabilisieren. Das heißt, diese Fenster sind in den Kisten, sind alle in Kisten. Und man kann im Grunde damit anfangen, sie zu restaurieren, denn 40 oder mehr als 40 dreiteilige Obergartenfenster zu restaurieren, ist eine Wahnsinnsaufgabe. Das Fenster, das ich gesehen habe in den Laboratoires, hatte Hitzesprünge im oberen Bereich und natürlich sind die seit mindestens 50 Jahren nicht mehr auf den Tischen gewesen. Das heißt, man kann sie nicht einfach wieder einbauen, sondern sie müssen alle auf die Restaurierungstische. Das ist eine Idee, wo auch die deutsche Hilfe ansetzen könnte, ohne dass ich jetzt mehr sage. Aber auch was man ja sozusagen nicht gesehen hatte, das Ganze zu stabilisieren. Der Architekt hat ja erstmal gewaltige Hölzer obendrauf gelegt, weil so ein gotisches Gefüge besteht ja sozusagen aus Strebebögen, die seitlich drücken, vereinfacht gesagt, und Lasten, die von oben kommen. Und da die Lasten von oben weg waren, war das ganze Gebäude in völligem Ungleichgewicht. Und das Erste, was er getan hat, ist eben gewaltige Holzleimbinder obendrauf gelegt, um wenigstens ein Minimum an Auflast wiederherzustellen und die Wände ins Gleichgewicht zu bringen. Deshalb hat das von dem, was Frau Watt gesagt hat, auch so lange gedauert. Also das ist nichts, was man konnte es sehen, und natürlich diese Hunderte von verbrannten Balken von den Gewölben zu holen. Es ist sehr viel passiert, es wird sehr gute Arbeit geleistet, aber so schnell geht sowas eben nicht. Orgel wollte ich noch sagen. Die haben Orgelpfeifen untersucht. Es ist auch der Bleistaub in den Pfeifen. Das ist mit ein Grund, warum die Orgel auseinandergenommen wird, weil die Pfeifen auch innen gereinigt werden müssen. Und man hat sogar Angst, dass sich das Blei aus der Luft und mit dem Blei in den Pfeifen verbindet und dadurch eine Missstimmung herkommt. Also selbst die Orgel ist ein Riesenproblem, und es wird doch lange Zeit dauern, bis alle Pfeifen wieder gereinigt sind und die Orgel wieder eingebaut werden kann.
Wir sprechen in diesem SWR2-Forum über die ausgebrannte Kathedrale ein Jahr nach dem Großbrand von Notre Dame. Welche Zukunft hat sie? Und gerade hat Barbara Schock-Werner gesprochen, die Dombaumeisterin AD. Und wir haben gehört, dass sie nicht nur Kunsthistorikerin ist, sondern eben auch Architektin. Bei uns ist auch Jürgen Ritte, Literaturwissenschaftler in Paris, und Sabine Wachs, die Korrespondentin im Pariser ARD-Büro. Frau Wachs, Sie haben in diesen Tagen mehrere Berichte abgesetzt und Recherchen im Vorfeld des Gedenktages gemacht. Und ein Satz ist mir in Erinnerung, den ich interessant finde, der noch nicht zur Sprache gekommen ist. Das ist sozusagen das Unternehmen Notre Dame. Sie haben in einem Beitrag gesagt, mit der Kathedrale ging das auch das Unternehmen Notre Dame in Flammen auf. Helfen Sie uns, erklären Sie, was meinen Sie damit?
Also Notre Dame ist ja nicht bloß eine Kathedrale, sondern es ist ja auch eine Gemeinde, eine Kirchengemeinde, also nicht direkt eine Kirchengemeinde, aber es ist die Gemeinde des Erzbistums gewesen. Und dort haben sehr viele Menschen, auch in dieser Kathedrale haben sehr viele Menschen gearbeitet. Und der Rektor musste sehr viele Menschen entlassen, nachdem dann klar war, dass Notre Dame einfach nicht mehr da ist und nicht mehr als Ort für Gottesdienste genutzt werden kann. Er hatte über 60 Mitarbeiter und hat 42 entlassen müssen. Das heißt zum Beispiel die Frauen und Menschen, die in den Souvenirboutiquen gearbeitet haben, die Diözese betrieben hat. Er musste Tontechniker entlassen, Lichttechniker, die für die Gottesdienste, die von denen viele, viele übertragen worden sind, online und auf verschiedenen katholischen Fernsehsendern, die sich um Sound und um Licht gekümmert haben, die musste er entlassen. Und er sagte, das war für ihn das Schwierigste. Er hat einen Sozialplan aufgestellt, um das Unternehmen wirtschaftlich halten zu können. Und das ist das, was ich eben auch meinte, als ich davon gesprochen habe, dass in Frankreich die Kirchen nicht finanziert werden, im Sinne von die Institution wird nicht finanziert, nicht die Gebäude. Die Gebäude, um die kümmert sich der Staat, das hat Herr Ritte eben schon erklärt, aber die Institution Kirche wird eben nicht staatlich finanziert, wie das in Deutschland durch Kirchensteuern der Fall ist. Und deswegen mussten auch sehr, sehr viele Menschen entlassen werden. Auch der Chor von Notre Dame, der über die Diözese finanziert wird, kann im Moment nicht so finanziert werden, wie er vorher finanziert wurde. Er trägt sich auch nicht selbst, weil er im Moment weniger Einnahmen hat, weil eben keine Konzerte in der Kathedrale gespielt werden können. Und das führt dazu, dass viele Menschen ihren Job verloren haben mit diesem Brand.
Lassen Sie uns eine Sekunde über das leidige Geld sprechen. Das ist ein wichtiger Punkt, weil wir haben das Thema Unterhalt liegt in der Hand des Staates. Sie sagen es, Herr Ritter hat es uns erklärt, Sie haben es nochmal bestätigt. Ich habe gelesen, dass etwa 800 Millionen Euro an Spenden zugesagt worden sind. Was ist denn davon bislang eingegangen? Was ist denn verfügbar? Wissen Sie das?
Das ist ein bisschen schwierig aufzudröseln. Also es ist ein großer Teil der Spenden tatsächlich zugesagt worden. Es haben vor allem die Großspender wie die Familie Arnault, das sind die Besitzer des Luxuskonzerns LVMH, die mehrere hundert Millionen Euro spenden wollen, haben das schon schriftlich festgehalten und haben zugesagt, dass diese Spenden kommen werden. Dann gab es ganz viele kleinere Privatspenden, die wurden zugesagt, und es wurde auf viele Schultern verteilt, sage ich mal. Es gab Geld, das in Stiftungen gegangen ist, Geld, das ans Kulturministerium schon ausgezahlt wurde, das das französische Kulturministerium schon einsetzen könnte. Und da sind wir bei dem Punkt, dass von diesen 800 Millionen Euro an zugesagten Spenden das Geld rein für die Restaurierung des Gebäudes genutzt wird und nicht dafür, was man vielleicht auch meinen könnte, um eben die Arbeit der Menschen zu finanzieren, die vorher in der Kathedrale gearbeitet haben. Aber diese ganze Spendengeschichte, das Geld kommt und es wird kommen, da sind sich auch der Rektor und auch viele Menschen in Frankreich sicher. Aber die Frage ist halt, wann es kommt und wie es tatsächlich auf verschiedene Stiftungen verteilt wird.
Jürgen Ritte, wir lassen immer die ganze Zeit so einen Gedanken nebenher laufen, nämlich den vom Verhältnis von Staat und Kirche, von Religion und Staat im laizistischen Frankreich, das anders, rigider in dieser Hinsicht ist als etwa in der Bundesrepublik. Helfen Sie uns doch mal auf die Sprünge. Welche integrative Bedeutung hat eigentlich Notre Dame im laizistischen Frankreich? Wir erinnern uns an die Bilder vom brennenden, einstürzenden Holzturm, dramatische Bilder. Die Menschen haben die Hände vor den Mund geschlagen, als sie das sehen. Und wussten, da geht mehr zu Bruch und mehr in Brand auf als in Anführungszeichen nur eine Kapelle. Das ist dann doch mehr, nicht wahr?
Bedeutend mehr. Und Frau Wachs hat ja eben erklärt, was das für das katholische Frankreich, für diese Katholiken Frankreichs bedeutet. Das hat sie ja sehr eindrücklich dargestellt. Aber es geht natürlich weit darüber hinaus. Die Kathedralen, zu allen Dingen Notre Dame, ist tief im französischen Bewusstsein eingelagert als Inkarnation eines alten, eines ewigen Frankreichs. Daran hat vor allen Dingen Victor Hugo mit dem Roman Notre Dame de Paris erheblichen Anteil gehabt, weil er in Notre Dame den Kern Frankreichs, den mittelalterlichen Kern Frankreichs sah, also so etwas wie eine Kunst, die aus dem Volk heraus geboren wird. Das teilt er mit den deutschen Romantikern, diese Begeisterung für Kathedralen. Und die hat er vererbt, die ist weitergegangen an große Autoren, wie beispielsweise Marcel Proust, der kein Katholik war und erst recht kein militanter Katholik, der sich aber kurioserweise gegen das Gesetz zur Trennung von Staat und Kirche engagiert hat 1905, weil er befürchtete, diese Kathedralen, diese Mahnmale einer Vergangenheit, einer großen Vergangenheit, diese letzten noch lebenden Mahnmale einer Vergangenheit würden untergehen in dem Moment, in dem der Staat sich aus den Kirchen verabschiedet. Das ist eben nicht geschehen, weil der Staat die Kirchen weiter garantiert. Und man kann noch ein drittes Beispiel nennen dazu, das tief im französischen Bewusstsein verankert ist und zuletzt vor wenigen Jahren ja auch nochmal erinnert worden ist, die Kathedrale von Reims, die 1914 von den Deutschen beschossen wurde und in Brand aufging. Und da hat man sehr viele Jahrzehnte gebraucht. Sie hat mehr gelitten als Notre Dame jetzt oder mindestens genauso viel, um sie wieder aufzubauen. Alles das waren Angriffe nicht auf den Katholizismus in Frankreich, sind jedenfalls nicht so wahrgenommen worden, sondern auf die Seele Frankreichs, die sich doch zum großen Teil für die Menschen in den Kathedralen, in den gotischen Kathedralen Frankreichs äußert. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, was Paris angeht, was nun Notre Dame in Paris angeht. So ist Notre Dame in der Tat das Zentrum von Paris, nicht nur geografisch, sondern das ist der Ausgang dieser Stadt. Dort hat sie ihren Ausgang genommen von der Ile de la Cité aus und um Notre Dame herum ist dann die Sorbonne entstanden und so weiter. Also der ganze Ruf Paris liegt daran. Also sehr viel, das ist sehr vielschichtig, kann man jetzt nicht alles im Einzelnen aufdröseln, aber es geht natürlich sehr, sehr weit über das rein Katholische hinaus.
Da höre ich heraus, wenn ich Sie richtig deute, dass es nach wie vor ein Symbol der Einigung ist und nicht etwa unter Bedingungen von Corona-Krise und Soforthilfenverdoppelung und vielleicht auch antireligiösen oder unreligiösen Strömungen, dass es vielleicht die Nation spalten würde, sondern ganz im Gegenteil. Alle sind am Wiederaufbau interessiert, ist das so richtig?
Das kann man so sagen. Es gibt, wir wären nicht in Frankreich, wenn es nicht irgendwo doch jemand gäbe, der meckert. Und damals, als diese gewaltigen Spenden innerhalb kürzester Zeit, ich glaube, in einem Monat hatten wir ja schon fast, das war ja fast eine Milliarde, die da schon zusammengekommen war, an Versprechen immerhin. Als das soweit war, hörte man hier und da dann auch Stimmen, ja, für einen brennenden Haufen Steine gibt es Geld, aber was ist mit dem Elend der Menschen und so weiter und so fort. Das war ja mitten in den Gelbwesten-Protesten, darf man auch nicht vergessen, da kam plötzlich der Kathedralbrand. Also so es hat es schon gegeben, aber es ist doch sehr marginal. Es geht darüber hinaus und man hat an dem Abend selber und darüber hinaus schon begriffen, dass das eine nationale Angelegenheit ist.
Frau Schock-Werner, dieser Haufen brennender Steine, ich habe in diesen Tagen bei der Vorbereitung gelernt, dass gerade in diesem Laborator, von denen Sie auch gesprochen haben, jetzt der Mörtel beispielsweise untersucht wird, weil man sich fragt, dass der so großartig war aus dem 13. Jahrhundert, dass das alles noch hält. Ist das jetzt auch ein gewisser Forschungsschub, der damit einhergeht? Und andersrum gefragt, warum hat man sich darum nicht schon längst gekümmert?
Ja, warum hat man sich nicht längst gekümmert? Weil dafür natürlich nie Geld da war. Aber der Thierry Zimmer, der stellvertretende Direktor dieser Werkstätten, sagte, wir werden jetzt nach den ganzen Untersuchungen mehr über Notre Dame wissen, als wir je gewusst haben. Sie wissen zum Beispiel durch die Untersuchung der Hölzer, woher die Hölzer im 12. Jahrhundert kamen, wo die Eichen geschlagen wurden. Nur ein Beispiel, der Mörtel wird untersucht. Es wird auch einen großen Fortschritt geben. Also die Innenwände sind ja verrußt. Also das reinigt man heute mit Laser. Aber die Frage ist, was macht der Laser mit dem Blei auf den Wänden? Der oxidiert das. Und da werden lang laufen Versuche. Und man wird tatsächlich auch mehr über die Kathedrale und auch Restaurierungsfortschritte, also Fortschritte in der Restaurierungswissenschaft haben, wenn dieser Aufbauvorgang mal abgeschlossen ist.
Ich wäre schlecht beraten, wenn ich Sie nicht das frage, was Sie, glaube ich, alle fragen. Der Dachstuhl, die Eichenkonstruktion aus dem 13. Jahrhundert verbrannte. Der 96 Meter hohe hölzerne Vierungsturm aus dem 19. Jahrhundert brach zusammen. Wir haben die Bilder vor Augen. Rauch, Hitze, Löschwasser haben das Mauerwerk beschädigt. Einen Turm und ein Bleidach, jedenfalls wird es so nicht wiedergeben, oder?
Ja, also das ist noch gar nicht offen. Der Architekt Philippe Villeneuve möchte unbedingt wieder einen Holzdachstuhl und zwar nicht aus nostalgischen Gründen, sondern weil er die Auflast braucht. Ich habe das vorher schon gesagt, ein Stahldachstuhl wäre viel zu leicht. Man könnte ihn natürlich künstlich beschweren und so weiter und so fort. Also es wird mit großer Wahrscheinlichkeit wieder einen Holzdachstuhl geben, einfach aus statischen Gründen. Das sind ja nicht nur Dinge immer des Geschmacks, sondern auch tatsächlich der Statik, der Sicherheit. Mit dem Turm ist es was anderes. Wir haben die wie eine Fackel brennen sehen. Natürlich wird immer so Abwertendes gesagt, das sei ja nur 19. Jahrhundert, aber das ist der schönste Turm des 19. Jahrhunderts, Viollet de Leducs Meisterwerk. Und erstmal muss man etwas finden, was man an seine Stelle setzt, was adäquat zur Kirche passt und die gleiche Qualität aufweist. Alle Vorschläge, die bisher so durch das Netz schwirren, können das im Grunde noch nicht leisten.
Sie spielen an auf die verrückten Ideen, die bis zum Schwimmbad ja gingen. Nun sind Sie bekannt dafür, nicht nur eine Bewahrerin, eine Konservatorin zu sein, sondern Sie haben ja auch Modernisierungen durchgesetzt. So ganz schnell am Rande erwähnt, 2007 haben Sie das berühmte Richterfenster im Kölner Dom durchgesetzt. Das heißt, Konservierung und Modernisierung muss man eigentlich in einem Atemzug nennen, oder?
Muss man in einem Atemzug zängen, aber es ist nicht so, dass es nur so einfach, wir machen das jetzt alle ganz neu, irgendjemand hat einen Titan-Dachstuhl vorgeschlagen, das völlig funktioniert schon gar nicht. Also weil hier tatsächlich auch ja Reden oder Gesetze der Physik wirksam werden. Und Köln hat ja auch einen modernen, von 1963, Vierungsturm. Und über den sind die meisten Leute tief unglücklich, weil er eben nicht so gut mit der Kathedrale und ihrem sonstigen harmoniert. Und da muss man in Paris sehr vorsichtig sein, wenn man eine moderne Form will, dass man wirklich etwas findet, was nicht was Modisches jetzt, sondern was lange Zeit mit der Architektur der Kathedrale harmoniert.
Ich habe mir gerade aufgeschrieben, Statik geht vor Schönheit oder vielleicht wäre die Kompromissformel schöne Statik.
Das ist gar nicht so einfach und das gilt auch für die Dachdeckung. Natürlich hat man jetzt die Gefahren des Bleis gesehen, aber auf der anderen Seite ist Blei und deshalb sind die meisten Kirchen damit gedeckt, das dauerhafteste Material. Unser Dachstuhl wurde in den 90er Jahren neu gedeckt, wieder mit spezialdickem Blei. Die Voraussage, das hält das die nächsten 500 Jahre Katastrophen angeschlossen. Nun hat man eine Katastrophe, aber auf der anderen Seite ist das einfach das Material, das sich gerade auf den komplizierten Dächern am besten verlegen lässt und was die längste Lebensdauer hat. Das kommt kein anderes Material mit.
Frau Wachs, stimmt es, was ich im Vorfeld unseres Gesprächs gelesen habe, oder ist es übertriebene Dramatik, dass es auch zu Reliquienhandel gekommen ist, also verkohlte Steine im Internet verkauft werden oder angeboten werden, dass es zu Plünderungen gekommen ist, oder ist das übertrieben im Vorfeld des Gedenktages? Was sind Ihre Erkenntnisse?
Also das ist wohl passiert, darüber wurde viel berichtet in Frankreich, auch dass von der Baustelle auch ganz am Anfang zumindest, als sie noch nicht komplett abgesperrt war, Steine gestohlen worden sind, die dann verkauft worden sind. Das scheint auch immer noch zwischenzeitlich zu passieren. Die Polizei erwischt immer mal wieder, und da weiß man nicht so genau, sind das jetzt Jugendliche, die einfach mal eine Mutprobe machen und über die Baustelle klettern. Aber es kommt schon immer mal wieder vor, dass Leute auf dieser Baustelle erwischt werden. So im ganz großen Stil, dass da jetzt wirklich, sag ich mal, die LKW anrollen und versuchen, Steine abzugreifen und die in großer Menge zu verkaufen. Davon habe ich jetzt tatsächlich in Paris nichts mitbekommen, aber es gab tatsächlich den Fall, dass auf dieser Baustelle gestohlen wurde und dass diese gestohlenen Steine, vor allem die Steine, dann auch im Internet verkauft worden sind, ja.
In die Runde gefragt, gibt es eigentlich so etwas wie Richtungsentscheidungen, Frau Schock-Werner, wenn Sie die Diskussion der letzten 12 Monate so überblicken? Also ich, in dieser Hinsicht habe ich noch nichts festgestellt, oder muss man schon glücklich sein, dass das Land, so wie Herr Ritter es beschrieben hat, doch geeint ist im Gedanken, die Kathedrale wieder aufzubauen? Also nicht etwa, dass jetzt die Feinde die Überhand in der Diskussion gehabt hätten. Richtungsentscheidungen, sagen wir mal, was den Wiederaufbau angeht oder Spendenaufkommen, ist da irgendwas an Ihre Ohren gedrungen ist?
Nein, also die Übereinkunft, was es aufgebaut ist, ist sicher größer. Was ich von außen den Eindruck habe, ist, dass die Hierarchie ungeheuer kompliziert ist. Also bis ich sozusagen jemand gefunden habe, der an die Entscheidungsebene, das war ganz, ganz schwierig. Ich glaube, da reden sehr viele Leute mit. Das können die beiden Pariser Kollegen vielleicht noch besser beurteilen, wie das ist. Also es ist ganz schwer durchschaubar, und deshalb auch, wer sagt was und was gilt und was nicht, ist zumindest von Deutschland ein bisschen schwer zu durchschauen, und vor allem, wer hat wirklich was zu sagen. Ich habe den Eindruck, da reden sehr viele Leute mit, ohne, also gerade die Frage der Modernisierung und solche Dinge, ohne dass man richtig durchschauen kann, wer letztendlich die Entscheidungen trifft.
Ja, denn das steht auf meinem Zettel. Wer hat denn eigentlich das letzte Wort? Die Denkmalschützer oder die Politik? Herr Ritter, blicken Sie durch?
Das ist sehr schwierig, und ich glaube, auch hier in Frankreich ist der Durchblick nicht unbedingt größer. Zumindest wenn man die Kollegen liest, die in der Presse das verfolgen. Der Canard Enchaîné machte vor 2 Wochen mit einem kleinen Artikel auf, der sehr interessant war. Da war dann die Rede davon, dass Anne Hidalgo, die Bürgermeisterin von Paris, schon 50 Millionen abgezweigt habe. Aber ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben soll, aber 50 Millionen, weil sie sich gedacht hat, man könne also den Vorplatz von Notre Dame unterkellern. Da ist schon ein Parkhaus, also den ganz unterkellern. Und dann ähnlich wie im Louvre einen unterirdischen Zugang für Touristen nach Notre Dame bauen. Also solche Dinge tauchen dann plötzlich auf. Oder dass die Familie Arnault ihre 200 Millionen Spende davon abhängig gemacht habe, dass man 5% aber dann direkt an das Kapitel von Notre Dame gebe, damit die den Chor, von dem auch schon die Rede war, damit unterhalten können und am Leben erhalten können. Also das sind alles Einzelinformationen, die man hier und da bekommt. Es ist ja auch die Summe nie ganz klar. Mal ist es 1 Milliarde, mal sind es nur 800 Millionen. Und es gibt zumindest 4 große Stiftungen, die damit befasst sind, eine nationale Behörde auch. Also ich schaue da auch überhaupt nicht durch, und ich weiß nicht, wer den Überblick hat.
Ja, aber das ist ein sehr wichtiger Punkt, der uns in der Schlusskurve beschäftigen soll. Von außen frage ich mich nämlich die ganze Zeit, fehlt es an der treibenden politischen Kraft, oder ist es das, was Frau Schock-Werner beschrieben hat? Ein Puzzle der Zuständigkeiten. Forscherfirmen setzen ja gerade ein Puzzle zusammen. Meine Kinder haben mir gesagt, naja, das kann man auch mit digitalen Spielen. Da gibt es so jede Menge Spiele inzwischen, wo Laserscans, Schallmessungen, Drohnenbilder und Fotos so eine digitale Sicherungskopie erstellen. Fehlt es am politischen Willen, Frau Wachs, oder ist es einfach, kommt einfach im Moment alles zusammen? Das Gesundheitsrisiko, die Corona-Krise, was denken Sie?
Also ich glaube tatsächlich nicht, dass es an politischem Willen fehlt. Es ist vielleicht tatsächlich eher das, dass man nicht genau weiß, wer wann wie für was zuständig ist. Das, was Herr Ritter auch gerade gesagt hat. Wir haben auch davon gehört, dass es Spannungen gab zwischen dem Architekten Philippe Villeneuve und zwischen dem Mann, der von Präsident Macron eingesetzt worden ist, die Baustelle zu überwachen und in die Hand zu nehmen, zwischen General Georgelin. Auch da weiß man nicht so genau, wie ist das Verhältnis zwischen den beiden, läuft es jetzt besser? Georgelin soll sich sehr, sehr unflätig gegenüber Philippe de Villeneuve geäußert haben, als es um die Frage des Wiederaufbaus, eines modernen oder eines traditionellen Wiederaufbaus ging. Also man sieht schon, es gibt verschiedene Spannungen, aber der politische Wille, diese Kathedrale wieder aufzubauen, und zwar, ich sag mal, tatsächlich so schnell wie möglich wieder zugänglich zu machen, was nicht heißt, dass sie komplett aufgebaut sein wird, sondern dass ein Teil wieder geöffnet sein wird, zum einen um Gottesdienste zu feiern, zum anderen aber auch um Touristen wieder in die Kathedrale zu lassen. Da ist man sich, glaube ich, ziemlich einig und versucht an einem Strang zu ziehen. Es gibt nur eine Riesenmenge an Fragen, an offener Fragen, auch an Dingen, die im Moment noch überhaupt nicht absehbar sind, an Schäden, an Folgen, was nicht absehbar ist, dass geregelt werden muss.
Das heißt, wir sind immer noch im Status der Schadensaufnahme, Frau Schock-Werner?
Ja, natürlich. Also es zum Beispiel ist die oberen 30 Zentimeter der Mauer zum Beispiel sind ausgeglüht. Villeneuve möchte sie gerne halten. Es wird gerade untersucht, ob diese durch Brand beschädigten Steine den neuen Dachstuhl wie auch immer aufnehmen kann. Wenn sie das nicht können, muss man den ganzen oberen Rand austauschen, was natürlich ein Riesenaufwand ist. Das heißt, es sind tatsächlich sozusagen noch Aufgaben da. Was aber auch Philippe Villeneuve sagt, dass er den Menschen so bald wie möglich den Raum zurückgeben möchte. Das heißt, sein erstes, oberstes ist das Schließen der Gewölbe, sodass der Innenraum wieder betreten werden kann. Wenn die Sicherungsarbeiten gut laufen und die Gewölbe nicht einzustürzen drohen oder nicht ausgewechselt werden müssen, können das tatsächlich in diesen 5 oder 6 Jahren geschehen. Aber die Gesamtrestaurierung dieser Kirche wird sehr viel länger dauern.
Damit nehmen Sie mir meine letzte Frage weg, Frau Schock-Werner. Mit einer Wiedereröffnung zu den Olympischen Spielen in Paris 2024 rechnen Sie nicht, oder?
Also das ist immer die Definition, was fertig ist. Nicht fertig. Wie gesagt, wenn die Gewölbe nicht gewechselt werden müssen und das Gerüst jetzt runter ist, dann kann man die 3 Gewölbefelder, die ja bis jetzt zerstört sind, tatsächlich schließen. Dann hat man wieder einen geschlossenen Raum. Das kriegt man vielleicht hin in der Zeit. Und damit kann man sagen, ist es fertig, dann hat der Staatspräsident recht gehabt. Aber damit ist noch lange nicht die Orgel, die Fenster und so weiter auch da.
Herr Ritter, hat sie recht? Also man schließt da nicht nur einen Raum, sondern auch, Sie entschuldigen das pathetische Wort, eine Wunde?
Ja, auf jeden Fall. Was das Versprechen angeht in 5 Jahren, ich glaube, am Abend selbst hat nicht jeder daran geglaubt, kaum einer. Das ist eine Wunschvorstellung. Und unser Präsident Emmanuel Macron ist dafür bekannt, dass er so manches im Husarenritt erledigen will und schaffen will. Das gelingt ihm nicht immer, wie wir jetzt zuletzt auch gesehen haben. Und man kann, wenn man das Ganze jetzt humoristisch betrachten will, immer nur an das Wort des ehemaligen Staatspräsidenten Jacques Chirac erinnern, der da einmal sagte, Versprechen verpflichten nur den, der so dumm ist, an sie zu glauben. Und das wissen Franzosen. Und ich glaube, deswegen hat niemand eigentlich damit gerechnet, dass in 5 Jahren die ganze Kathedrale wieder in altem Glanz entsteht, sondern was man anvisieren kann, realistisch anvisieren kann, unter der Voraussetzung, dass das Dach hält und so weiter, ist das, was Frau Schock-Werner gerade gesagt hat, dass man Teile öffnet und insofern die Kathedrale zumindest teilweise wieder zugänglich wird.
Und das Unternehmen, Frau Wachs, das wartet ja auch drauf, wieder aufzublühen. Das Unternehmen im vielfachen Sinne, ne? Das kirchliche Unternehmen, aber auch das Unternehmen, wie Sie es uns beschrieben haben. Denn da hängen ja viele Arbeitsplätze dran, wo auch Existenzen dran hängen, nicht wahr?
Also viele Arbeitsplätze wurden ja abgebaut. Es sind noch 6 Mitarbeiter, die der Rektor der Kathedrale von Notre-Dame hat. Er hatte vorher über 60. Das heißt, viele Leute wurden in die Arbeitslosigkeit entlassen. Einige konnten in anderen Jobs untergebracht werden oder in Weiterbildungsmaßnahmen. Aber mit Sicherheit, sobald Notre-Dame wieder offen ist, zumindest teilweise wieder offen ist, sobald dort wieder große Messen gefeiert werden können, braucht man auch wieder Tontechniker. man braucht wieder die Menschen, die in der Souvenirboutique arbeiten, und dann wird es wieder Einstellungen geben, mit Sicherheit.
Den Menschen den Raum wiedergeben im vielfachen Sinne. Über die ausgebrannte Kathedrale, welche Zukunft hat Notre Dame, sprachen. Zuletzt haben wir Sabine Wachs gehört, sie ist die ARD-Korrespondentin in Paris. Bei uns war auch Jürgen Ritte, Literaturwissenschaftler in Paris, und Barbara Schock-Werner, die Dombaumeisterin der Hohen Domkirche zu Köln, war unter uns, die Koordinatorin der Deutschen Wiederaufbauhilfe. Durch die Sendung führte bis hierhin Michael Köhler.